Willkommen. Einmal im Monat, immer am dritten Freitag desselben, treffe ich mich mit Menschen, die ihren Glauben vertiefen und weiterdenken wollen als bisher. Die Treffen stehen unter der Überschrift Christentum heute und das Leitmotiv lautet Tief glauben, weit denken. Im April hatten wir das Thema Gott und das Böse. Hierzu ein paar Gedanken von mir im Nachgang des Apriltreffens. Gott und das Böse. Müsste es nicht eher heißen Gott und der Böse? Der Böse ist kein Eigenname, es ist eine Eigenschaft. Im Hebräischen heißt der Böse Satanas, davon abgeleitet ist das deutsche Wort Satan. Auch das ist eine Eigenschaft, kein Eigenname. Denn Satanas leitet sich von dem hebräischen Wort Satan ab und das heißt übersetzt hindern, stören, aufhalten. Ins Griechische übersetzt ist der Satan der Diabolus, der Durcheinanderbringer. Auch das, wie man hört, eine Eigenschaft und kein Name. Der Diabolus ist der Durcheinanderwerfer, der einen ganz Balla-Balla macht, kirre und verrückt, so dass man nur noch an sich zweifelt und auch an seinem Verstand zweifelt. Das zeigt schon mal an, dass es hier nicht um eine greifbare Person geht, sondern um eine systemische Energie. Das Böse kann dir überall begegnen, in Gestalt von Menschen, die dich daran hindern, deinen Weg zu gehen, die dich mit ihren neunmal klugen Ratschlägen in deiner Seelenkrise noch beschweren, die dir sagen, was und wie du glauben sollst, die dich festhalten, wenn du gehen willst. Neben den Menschen ist das Böse auch in Systemen zu finden. Meist subtil wird dort dein Denken ständig beeinflusst mit fremden Gedanken. Du wirst mit diesen Gedanken ständig bearbeitet, bis du schlussendlich nicht mehr weißt, welcher Gedanke noch dein eigener ist. Dasselbe mit den Gefühlen. Am schlimmsten ist es in geschlossenen Systemen. Die Kirche tut gut daran, offen zu sein und zu bleiben und auszumerzen, was sie verschließt gegen Gedanken und Überzeugungen, die nicht allen gefallen. Gutmeinende Menschen in der Kirche übertreiben zuweilen. Sie sind vielfältig engagiert. Man merkt bald, ohne sie läuft gar nichts. Sie leiten mehrere Gruppierungen und fallen, sieh mal aus wegen Krankheit oder Urlaub, klafft nicht nur eine Lücke, sondern ein riesiges Loch. Ihre Positionierung in Leitungsfunktionen der Kirche hat neben dem Positiven eine negative Wirkung. Sie gehen selbstverständlich regelmäßig in die Gottesdienste und da soll es vorkommen, dass es von der Pfarrperson etwas zu hören gibt, das ihnen überhaupt nicht gefällt. Da sie gewohnt sind, dass alles nach ihrem Kopf läuft und Plan, meinen sie, die Pfarrperson auf subtile Weise maßregeln zu dürfen. Sie sagen dann oder schreiben, dieses Thema gehört nicht auf die Kanzel, da müssen Sie vorsichtig sein. Fromme Kritiker sagen sogar, dieses Thema gehört nicht ins Wort. Und mit Wort meinen sie die Botschaft des Evangeliums und was da nicht hineingehört, sind konkrete Hilfestellungen zu aktuellen Themen, die alle angehen. Denn was ist die Predigt anderes als Gemeindeleitung? Was machen Sie, wenn Sie das machen? Sie verhindern, um beim Thema zu bleiben, Sie blockieren, Sie machen Angst, Sie engen ein. Abgesehen von der Pfarrperson, die das je nach Resilienz gut oder nur schwer verkraftet, geschieht aber noch etwas anderes. Ich nenne es geistlichen Egoismus. Menschen, in der Regel ist es eine kleine, aber einflussreiche Gruppe, zensiert Aussagen in einer Predigt, weil das nicht in ihr Frömmigkeitsschema passt. Damit aber wollen sie verhindern, dass das, was sie nicht hören möchten, anderen Menschen hilft. Sie denken also nur an sich. Also hütet euch vor dem Sauerteig allzu frommer Menschen. Die Hinderungsenergie, um beim Thema zu bleiben, kennt keine Grenzen. Sie ist überall zu finden, leider auch in der Kirche. Wir sind weiter auf Spurensuche. Man muss genau hinsehen. Um tief glauben zu können, muss man bereit sein, weit zu denken. Auf der Suche nach dem Satan in der Bibel gilt es festzustellen, dass neben den 150 Stellen, in denen Engel vorkommen, es nur 3 Stellen im Alten Testament zum Satan gibt. Die bekannteste Stelle ist der Prolog des Hiob-Buches. Der Satan ist dort kein gefallener Engel, wie man oft meint, sondern ein Engel, der aus der Reihe fällt. Seine Funktion war es offenbar, Gott herauszufordern. Und er ist offenbar nicht immer zu Hause, also im Himmel, sondern er ist ein Erdenstreuner. Eines Tages nämlich ist er mal wieder daheim. Gott ist erstaunt, dass sein Ausbüchser mal da ist und fragt ihn, wie Eltern ihre Kinder nach einer längeren Abwesenheit fragen, wo kommst du her? Satan sagt brav, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Den Rest kennen wir. Wichtig für das Hiob-Buch ist allerdings Folgendes. Der Satan, also dieser Engel, macht nichts aus eigener Initiative heraus. Wenn er etwas macht, dann darf er es machen, weil es Gott ihm erlaubt. Das ist bei allen Engeln so, auch dann bei Hiob mit Satan. Die zweite Stelle ist Sacharja 3, Vers 2. Sacharja ist ein Prophet im Alten Testament. Dieser Name ist hebräisch und heißt auf Deutsch, Gott erinnert sich. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es in der vierten Vision des Propheten Sacharja, und Gott ließ mich sehen, den Hohepriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Auch hier ist der Satan ein Engel, wie alle anderen auch, allerdings jetzt in einer anderen Funktion, nämlich der des Anklägers. Einer muss den Job ja machen. Das heißt, im Himmel findet eine Gerichtsverhandlung statt. Angeklagt ist der Hohepriester Jeschua, der offensichtlich einiges verbockt hat, und neben ihm steht der Satan. Er ist der himmlische Staatsanwalt. Also durchaus positiv. Eines macht diese Vision deutlich. Im Himmel kommt keiner davon. Ein Teilnehmer warf die hochinteressante Frage auf, ist es dann im Endgericht genauso? Und der Satan der Ankläger? Wer bis dahin Angst hatte vor dem sogenannten Endgericht, mich eingeschlossen, wurde dann getröstet. Im Endgericht hat der Satan keine Aufgabe mehr. Jesus selbst sagte einmal, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel herabfallen. Man könnte auch sagen, der Satan ist auf der Erde zerschellt oder wie ein Komet am Himmel verglüht. Im Endgericht nämlich hat nur noch Jesus das Sagen, aber nicht als Ankläger, sondern als Anwalt. Hilfreich ist hier die Bibelstelle aus Jesaja 53. Dort heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich habe mich immer gefragt, wie soll das gehen? Wie kann man durch Wunden heil werden? Heil, da müssen wir Deutsche aufpassen, nicht wahr? Ist ein Wort, das den Leib betrifft, nicht den Körper. Heil ist ein Mensch, wenn er ganz gemacht ist an Körper und Leib. Gesund wird nur der Körper. Ich glaube, dass dieses durch seine Wunden sind wir geheilt sich auf das Endgericht bezieht. Jesus steht an unserer Seite und bei einem Urteilsspruch greift er ein, zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, indem er seine Wundmale zeigt und sagt, verschon das Menschenkind. Sieh, was mich das gekostet hat. So wird es sein. Ein weiteres Wort aus Jesaja 53 heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Friede ist im Hebräischen der Shalom. Das ist ein anderer Ausdruck für Heil. Shalom ist ein Zustand des Heilseins oder wie es der Psalm 23 ausdrückt, mir fehlt nichts mehr. Ich bin und habe alles. Ich bin zufrieden. Weiter. Die dritte Stelle ist in 1. Chronik 21,1. Dort heißt es, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, den König, dass er Israel zählen ließe. Das ist jetzt spannend, deshalb, weil Satan hier zwar wie eine Person gegenüber von David auftritt, aber eigentlich ist er eine Energie in David selber. Satan macht aus einer Idee, ich könnte mal das Volk zählen lassen, eine fixe Idee. Man kriegt sie nicht mehr los. Diese Ideen hängen mit Machtzuwachs zusammen. Denn was anderes ist eine Volkszählung, als Macht zu gewinnen über die Menschen, die man regiert? Das musst du durchziehen, ermutigt einen der Satan. Und das ist gar nicht wertend gemeint. Spätere Herrscher haben das auch gemacht. Wir erinnern uns an die Steuereintreibungsmaschinerie der Römer, als Maria, die Mutter Jesu, noch schwanger war und den beschwerlichen Weg von Norden Israels, Nazareth, in den Süden nach Bethlehem auf sich nehmen musste. Darauf nehmen vom Satan besessene Machthaber keine Rücksicht. Menschlichkeit herrscht nicht in ihren Herzen. Was wissen wir jetzt? Erstens, Satan ist im Alten Testament eher ein rangständiges Thema. Zweitens, Satan ist eine Funktionsbeschreibung, kein Name. Die Funktionen sind verhindern, stören, aufhalten, anklagen, auf der Erde rumstöbern. Viertens, der Satan ist ein Engel wie alle anderen auch. Fünftens, er tut, was Gott ihm sagt, ist also nicht Gottes Gegenspieler. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Episode Christentum heute bespreche ich, wie der Satan Jesus versucht hat und wie es Jesus gelungen ist, resilient zu bleiben. Bis dahin und bleibe behütet.